Es ist nicht so, dass man in ein Auto einsteigt, ja, und man fährt von A nach B, sondern wenn man mit einem Luftfahrzeug unterwegs ist, ist sehr viel mehr zu beachten. Und das haben wir in Österreich einfach wirklich gut drauf.
Das muss ganz entsprechend nicht nur administriert werden, sondern auch überwacht werden, weil wir wissen, eine Sperre, die nicht überwacht wird, ist in Wahrheit sinnlos. Das heißt, wir sind so gesehen auch die Hüter des Luftraums.
Da kann man auch natürlich sagen, bei uns beim Bundesheer hierarchisch strukturiert, bei uns funktioniert das einfach.
Die Luftstreitkräfte sind derzeit in der größten Transformation jemals. Also es hat bei uns noch nie so einen Technologiesprung gegeben, so einen Systemwechsel.
Hergehört, der Bundesheer-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hergehört. Mein Name ist Marcel Taschwer und wir begeben uns in dieser Folge in die Lüfte. Das Staffelfinale nähert sich und wir widmen uns den Luftstreitkräften, deren Zukunft und wir blicken auch hinter die Kulissen der Großübung Thracian Blade 2026 in Bulgarien. Und dafür habe ich das perfekte Duo hier. Einmal der Mann, der in Österreich die strategischen Fäden der Luftstreitkräfte zieht, der Air Chief und Kommandant der Luftstreitkräfte, Generalmajor Gerfried Bromberger, und von der Luftunterstützung Oberwachtmeister Harald Rabel, der in Bulgarien bei der Übung mit vor Ort war und uns einiges davon berichten kann. Sehr geehrter Herr Generalmajor, herzlichen Dank fürs Dasein. Wie wichtig sind eigentlich internationale Übungen für unsere Luftstreitkräfte?
Danke für die Einladung und aus meiner Sicht sind gerade internationale Übungen unerlässlich, weil man kann nicht mehr nur singulär etwas abbilden, vor allem was auch die Missionsvorbereitungen und Durchführungen anbelangt. Vor allem jeder Hubschrauber, jedes Flächenflugzeug hat einfach andere Möglichkeiten zu bieten und glaube ich, das Gesamtkonzert ist ganz wichtig. Weiters, was auch ganz, ganz wichtig ist, ist einerseits die Interoperabilität. Also sprich, dass man einfach von einem hohen Standardisierungsgrad spricht. Das heißt, dass man einfach Befehlsformate harmonisiert, die Sprache harmonisiert. Arbeitssprache ist bei uns Englisch, was ganz normal ist. Man funkt auch auf Englisch, man bereitet es entsprechend auch vor. Das Debriefing-System ist auf Englisch. Und ganz ein wichtiger Punkt ist auch immer der Begriff der Flugsicherheit, weil das, was wir machen, sollte auch sicher sein. Das heißt, die Luftfahrzeugbesatzung oder der Pilot in Command ist nicht nur verantwortlich für sich selber, sondern für seine Besatzung, aber natürlich auch für die Passagiere an Bord. Und viele Dinge, natürlich auch aus Rücksicht aus Lärmbelastung und so weiter, Tag, Nacht und alles Mögliche, können wir im vollen Spektrum so gar nicht üben in Österreich. Und daher sind gerade internationale Übungen sehr, sehr hilfreich. Weil, wie gesagt, die angesprochene Thracian Blade hat ja gerade stattgefunden. Ich war vor kurzem jetzt bei der Übung Rammstein Flag, wo ja allein über 150 Kampfflugzeuge teilgenommen haben, 11 Tanker, AVAX und natürlich von verschiedenen Airbases das Gesamte eingesetzt wurde. Das heißt, das Ganze zu orchestrieren, das genau ist die Herausforderung und das nicht nur für eine Staffel, sondern für viele Staffeln aus verschiedenen Ländern.
Vielleicht machen wir da einen Schritt zurück, beziehungsweise wechseln die Ebene in Richtung der Luftstreitkräfte. Wie gliedern die sich bei uns in Österreich?
Die Luftstreitkräfte, wie gesagt, sind Teil der gesamten Streitkräfte oder des Bundesheeres. Wir sind derzeit ja matrixmäßig organisiert, das heißt in der Generaldirektion Landesverteidigung 1, das ist eigentlich einer unserer wir würden sagen Schwesternkommanden, die Landstreitkräfte und Spezialeinsatzkräfte, die wir auch entsprechend servicieren. 2 sind Luftstreitkräfte, 3 ist Ausbildung, 4 Logistik, 5 Beschaffung, 6 ist IKT Cyber. Für uns ganz im Bereich Luftstreitkräfte ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Allein schon aufgrund des Funks und vieler anderer Rahmenbedingungen. 7 ist Infrastruktur und 8 ist Militärmedizin. Also, und das Gesamte, wie gesagt, das ist der Oberbau. In der Direktion 2, wir haben natürlich nicht alle Führungsgrundgebiete eines Kommandos abgebildet, jedoch die Führungswichtigen, also gerade die Einsatzführung, Einsatzvorbereitung und die Abteilung Militärluftfahrt auf der militärstrategischen Ebene, weil wir natürlich gerade im Bereich der Luftfahrt sehr international vernetzt sind. Das heißt, alle Dinge, die wir machen, sprechen wir ab mit Austrocontrol, mit dem Verkehrsministerium oder auch mit Eurocontrol. Jeder, der über uns drüber fliegt, vor allem ein Staatsluftfahrzeug, das heißt Staatsluftfahrzeug bedeutet Militär, Zoll und Polizei, braucht eine Tipper Clearance, also eine diplomatische Freigabe. Und das muss ganz entsprechend nicht nur administriert werden, sondern auch überwacht werden, weil wir wissen, eine Sperre, die nicht überwacht wird, ist in Wahrheit sinnlos. Das heißt, wir sind so gesehen auch die Hüter des Luftraums. Als Führungsspitze, als Teil des Kommandos ist auch noch dabei der Materialstab Luft. Ich sage immer, das ist unser Ingenieursbüro mit 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wo Doktortechnik, Diplom-Ingenieure und Ingenieure sich um Systemmanagement, Luftfahrttechnik, Betriebsorganisation und Materialwirtschaft und natürlich auch ganz ein wichtiger Punkt im Bereich der Technik, also im Bereich der Militärluftfahrt, logistischen Dienste, das Qualitätsmanagement bieten, also sich darum kümmern und das entsprechend sicherstellen. Und darunter eigentlich sehr klar gegliedert, einerseits das Kommando Luftraumüberwachung, das kümmert sich um, natürlich wie es ja schon heißt, die Überwachung des Luftraumes. Das Goldhaube-System sollte den Hörerinnen und Hörern durchaus bekannt sein, ein Führungsinformationssystem mit Long-Range-Radar, das entsprechend ja, seinesgleichen sucht, das haben wir sicher Trendsetter, unter anderem in Europa. Da gehört auch der Eurofighter, die Werft und die gesamte Radartechnik dazu, aber auch die Fliegerabwehr, also die bodengebundene Luftabwehr und natürlich wiederum auch die technischen Elemente dazu. Das Kommando Luftunterstützung, da gehören jetzt alle Drehflügel, also alle Hubschrauber dazu, unter anderem auch die Transportflugzeuge und 4 Militärflugplätze. Dann auch die ganze Transportlogistik läuft über diesen Verband drüber. Also wie gesagt, da hat, glaube ich, jeder genug Aufgaben zu tätigen. Und der dritte große Verband ist die Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule. Unsere Ausbildungsstätte, oder ich würde sogar noch mehr fokussieren, unsere zentrale Ausbildungsstätte der Luftstreitkräfte. Also bis aufs akademische Niveau bilden wir alles selbst aus. Vom Techniker, Piloten, Radarleitoffizier. Also da die ersten Schritte macht man bei uns, bevor man dann in den Verband geht. Und das ist schon einzigartig, das alles unter einem Kommando bzw. in einer Führungsspanne zu haben.
Da war jetzt schon recht viel an Informationen drinnen, aber einen Mythos, den wir vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen aufdröseln können. Wie weit sieht man denn mit unserem Radarsystem? Also war es für dich, Herr Generalmajor, tatsächlich möglich, bis nach Bulgarien bis zur Übung zu sehen und zuzuschauen, was unsere Pilotinnen und Piloten dort machen?
Im Verbund mit anderen können wir das. Das Einzigartige ist ja, dass wir Primär- und Sekundärradar Anlagen haben, so jeder, der im Physikunterricht aufgepasst hat, weiß natürlich sofort, was das ist. Primärradar ist, das heißt, ich schicke von einer Radarstation, Goldhaube, habe ich jetzt erst schon erwähnt, einen elektromagnetischen Impuls hinaus und deswegen ist immer eine große, ganz ein wichtiger Faktor oder Formel ist immer die Radar Cross Section, die Radarrückstrahlfläche von einem Luftfahrzeug. Beispielsweise eine A380 hat 100 Quadratmeter Radarrückstrahlfläche, eine Herkules, eine C-130, 80 Quadratmeter. Ein Eurofighter hat dann nur mehr 0,1, also da geht es dann relativ runter und beispielsweise ein westliches Kampfflugzeug, das über den Teich produziert wird, hat 20 mal weniger. Eine DJI Phantom 4 Drohne, die jeder kaufen kann, hat ungefähr eine Radarrückstrahlfläche wie ein Eurofighter. Nur, dass man das in Relation setzen kann. Genauso ein B-2 Bomber, der riesengroß ist, hat relativ wenig Radarrückstrahlfläche, weil es eben nur Flügel ist und der allein schon konstruktiv, aber auch von der Oberflächenbeschaffenheit mit spezieller, also es sind mehr als nur eine Farbe, die da drauf kommt, sondern es sind natürlich reflektierende Metallpartikel drinnen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das heißt, das ist das Primärradar und ich warte dann auf das Radar-Echo, das wir dann entsprechend verwerten. Und da sehen wir in Österreich sehr weit, also bis an den Südrand von Berlin, weit über das Dreieck Tuzla, Sarajevo, Srebrenica, bis in die Westschweiz. Und man kann sich dann vorstellen, wie weit man in den Osten sieht. Und dann kommt natürlich noch das Sekundärradar dazu, das ist ein kooperatives Radar, das heißt, ich natürlich mit weniger Leistung schicke ein Abfragesignal an das Luftfahrzeug und in jedem Flieger, normalerweise, habe ich einen Transponder drinnen, wo ich einen Transponder-Squawk einstelle. Und dieser Transponder-Squawk, diese Abfragesequenz, schickt mir eine Antwort. Da ist dann das Callsign von dem Flieger, Richtung und Geschwindigkeit. Also das ist ungefähr das Minimum. Da gibt es natürlich noch ganz, ganz viel mehr. Das ist insofern tricky, weil ihr könnt euch sicher noch alle erinnern an 9-11, was damals die Terroristen getan haben. Die haben einfach den Transponder ausgeschalten und somit waren diese Luftfahrzeuge für die zivile Flugsicherung damals in den USA einfach weg. Daher, und damit das bei uns nicht passiert, betreibt das Militär noch immer Primärradaranlagen, die natürlich viel mehr Energie brauchen, aber ganz, ganz wichtig sind, weil der kann da oben manipulieren, was er will, der Terrorist. Wir sehen, wo er hinfliegt.
Zweiter Teil, der angesprochen wurde, oder mitunter einer der Teile, war die Luftunterstützung. Und dafür haben wir dich, Harald, den Experten hier bei uns. Was leistet oder was macht denn die Luftunterstützung?
Ja, hallo Marcel, danke, dass ich im Podcast dabei sein darf. Die Luftunterstützung, also wir sind beheimatet in Hörsching, am Fliegerhorst Vogler, da ist das Kommando stationiert. Wir haben aber bei der Luftunterstützung genauso in Aigen im Ennstal und in Langenlebern einen Flugplatz, wo wir Luftfahrzeuge stationiert haben. Was macht die Luftunterstützung genau? Also wir sind ein Teil der Luftstreitkräfte. Wir haben es, wie der Generalmajor schon angesprochen haben, die mehrheitlich haben wir Hubschrauber, aber auch derzeit noch die C-31, die Herkules als Transportflugzeug. Diese wird aber 2028 abgelöst durch die C-93 Embraer. Was machen wir? Wir machen genau einen taktischen Lufttransport. Das ist zum Beispiel das Verbringen von Lasten, von Personen oder von Ausrüstungsmaterial. Das ist zum Beispiel bei einem Assistenzeinsatz der Fall oder aber natürlich auch, wenn es um die Landesverteidigung geht, wenn wir Truppen von A nach B bringen, Material, Munition. Das können wir mit unseren leichten und mittleren Transporthubschrauber machen. Aber wir können genauso den strategischen Lufttransport machen mit derzeit noch der Herkules. Zum Beispiel, wenn wir bei Auslandsübungen, wenn wir dort Nachschubpersonen, Fracht dorthin befördern oder sonstiges.
Jetzt war diese Tracian Blade ja genauso eine Auslandsübung. Mit welchen Luftfahrzeugen wart ihr dort vor Ort?
Also das österreichische Kontingent, wir waren mit zwei AW-169 Lions vor Ort und zwei U-58 Kiowas. Und natürlich auch Besatzung, das sind die Piloten, das sind die Bordtechniker. Aber das österreichische Kontingent, was eines der größten war, war unter anderem auch dabei Sanitätspersonal, Flugsicherungskräfte. Wir haben zwei Helikopter-Tactics-Instruktoren dabei gehabt, Joint Terminal Attack Controller, also JTACs, die für die Luftnahunterstützung zuständig sind. Und natürlich auch Logistikelemente, die vor Ort sind.
Jetzt ist sicher nicht ganz einfach, die alle von A nach B zu bringen. Also funktioniert nicht so, dass alle einfach in den Flieger einsteigen und dort wieder ankommen, sondern da liegt ja auch logistisch einiges dahinter. Wie war da die Vorbereitung für diese Übung?
Also die Vorbereitungen für so eine Übung beginnen schon Wochen oder Monate im Vorhinein. Also für uns natürlich, dass man von A nach B kommt, dass man da in den Einsatzraum verlegt. Unsere Soldaten sind zivil verlegt worden, mit einer zivilen Maschine, beziehungsweise natürlich auch mit unseren Hubschraubern oder am Landweg natürlich. Ja. Ganz, ganz unterschiedlich, wie wir ins Einsatzgebiet gekommen sind. Wir waren in Bulgarien, in der Komov Airbase, also das ist ja 2 Stunden von der Hauptstadt Sofia entfernt. Die Anreise war zum Glück ohne irgendwelche Friktionen, es hat alles gut gepasst. Auch die Organisation seitens der Host Nation Bulgarien war top, es war alles sehr gut geplant, sehr gut umgesetzt. Da kann man auch natürlich sagen, bei uns beim Bundesheer hierarchisch strukturiert, bei uns funktioniert das einfach.
Das bringt mich wieder zum Kommandant der Luftstreitkräfte, Herr Generalmajor. Wir nehmen teil bei internationalen Übungen. Sind wir auch der Host für internationale Übungen, dass andere Länder zu uns kommen, mit uns trainieren, bei uns trainieren?
Da gibt es mehrere Initiativen, ja. Gerade im Bereich der Alpinausbildung ist unwidersprochen, dass wir eine Kompetenz haben. Genauso in der Feuerunterstützung aus der Luft. Beispielsweise findet alle 2 Jahre in Hochfilzen eine Übungsserie statt. Also wir bieten da was an. Aber das ist genau dieser Mehrwert dieser multinationalen Übungen, dass die nicht immer nur an einem Flugplatz oder in einem Land stattfinden, sondern wie wir wissen, topografisch gibt es große Unterschiede, auch klimatisch gibt es große Unterschiede. Deswegen sind diese Blade-Exercise, also diese Blade-Übungsserien so wichtig für uns, weil da hat es immer zuerst, das war der Ursprung von der European Defence Agency, eine Serie gegeben, die Hot Blade, die war in Portugal und die Fire Blade war in Ungarn. So, jetzt muss ich ehrlich sagen, für uns war das eine Riesenherausforderung, allein klimatisch im Sommer, wie gesagt, in Ungarn und in Portugal zu fliegen, vor allem in Meeresnähe, da braucht man andere Notausrüstung, die wir so normalerweise nicht brauchen, weil wozu brauche ich eine Seeüberlebensausrüstung in diesem Umfang? Das ist aber dort auch wichtig, dass man sowas mitnimmt. Wir machen das aber nicht nur im Bereich der Hubschrauber, sondern auch im Bereich der Jets, da gibt es das Tiger Meat. Warum Tiger Meat? Weil ja, jedes Flugzeug oder jede Staffel, die dort teilnimmt, meistens um die 20 Staffeln, eine Art Tiger oder sowas ähnliches im Staffelwappen hat. Gibt es eine lange Tradition aus den 60er Jahren, die muss man einfach leben, das ist einfach cool. Da gehen in einer Welle, dass man sich das vorstellen kann, ungefähr 50 Flieger gleichzeitig raus. Und das sind unglaublich große Übungen, nicht nur mit Kampfflugzeugen, sondern mit Tankern und Evacs und allem Möglichen dabei. Und gerade im Bereich Multi-Domain Operations hat man das auf die Übungen immer mehr ausgeweitet, beispielsweise, dass man die Marine mit hereingenommen hat mit Fregatten, aber auch die Special Forces, also dass auch Spezialeinsatzkräfte dazu mit eingebunden werden, gerade im Bereich Personal Recovery, Combat Search and Rescue, das sind Spezialfälle, zum Beispiel abgestürzter Pilot. Wie kann ich den mit Hubschrauberkräfte wieder da irgendwo heraus evakuieren? Vor kurzem beispielsweise aus dem Iran haben wir das ja live miterlebt und genau das wird an diesen Übungen entsprechend nicht nur vorbereitet, sondern auch trainiert. Gibt es klare, ich bin auch durch so eine Ausbildung gegangen, die war nicht ganz lustig, aber gehört offensichtlich zum fliegerischen Leben auch dazu. Befragungsphase, also da gibt es spezielle Kurse, die man einfach überstehen muss und darf und das wird dann immer wieder geübt und ist aber wichtig, vor allem wenn man dann in den Einsatzraum fliegt.
Also angesprochen wurde dieses Tiger Meat und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer der Grinser im Gesicht des Herrn Generalmajor ist immer größer geworden. Herr General, was ist eigentlich schöner, selbst zu fliegen oder jetzt als Air Chief die Luftstreitkräfte zu koordinieren?
Hoffentlich tue ich die Luftstreitkräfte führen und nicht nur koordinieren. Die Frage ist total einfach zu beantworten, nämlich beides. Das heißt, ich habe das Glück, dass ich noch immer qualifizierter Fluglehrer und Prüfer bin, darf auch noch immer selbst fliegen. Und das ist schon die Besonderheit, nicht nur, dass man irgendwann einmal Führungsentscheidungen trifft, sondern auch miterleben kann auf der Staffelebene, auf der Durchführungsebene, wie sich diese Befehle auswirken. Also das ist auch eine Form des Qualitätsmanagements. Ich versuche auch die Flugschüler als Kommissionsvorsitzender selbst zu prüfen. Also jeder, der einmal bei den Luftstreitkräften fliegt, wird mich zumindest ein paar Mal sehen, zumindest bei den Prüfungen. Und ich muss schon sagen, also diese jungen Damen und Herren, die sich bei uns interessieren und dazu bewerben, kann ich nur jeden einladen, auch zu uns zu kommen, weil wir bieten nicht nur eine tolle Ausbildung, wir investieren extrem viel Zeit und Geld in die jeweilige Ausbildung der jungen Pilotinnen und der Piloten. Um nur eine Zahl zu nennen, die Ausbildungskosten eines Eurofighter-Piloten belaufen sich ca. auf 14 Millionen Euro. Nicht für alle, sondern nur für einen. Das heißt, wir suchen da sehr genau aus, wen wir haben wollen. Und bei uns gibt es interessante Jobangebote. Die sind vielschichtig, auch, ich sage mal, nebst der fliegerischen Karriere. Es gibt bei uns auch Weiblichkeit im Bereich der Fliegerei. Wir bilden gerade jetzt die fünfte Pilotin aus und ich bin sehr, sehr stolz, weil die Damen, die performen wirklich. Ich hätte gern mehr davon. Also alle jungen Damen, die hoffentlich jetzt angesprochen fühlen, kommt zu uns, weil das Stichwort zählt immer, nur Flieger sind Sieger und am besten ist, ihr gehört auch dazu.
Ja, wer da mehr dazu erfahren möchte, gerne auf karriere.bundesheer.at, denn dort werden alle Jobmöglichkeiten des Bundesheeres auch abgebildet. Die Ausbildung wurde angesprochen, diese Übung war ja auch Teil der Ausbildung. Aber jetzt frage ich an dich, Harald, was wurde denn vor Ort alles geübt oder wie waren die Abläufe vor Ort?
Also wir waren unter anderem dabei bei der Erstellung der Missionen. Dann hat es natürlich eine Missionsplanung gegeben und das kennt ihr euch circa so vorstellen. Das ist ein großes Briefing. Da hat jedes Element hat einen Beitrag zu stellen. Ich nehme jetzt einmal die Meteorologie her zum Beispiel, die berichtet über das Wetter. Wie ist das Wetter? Haben wir Flugwetter? Ist es möglich? Was ist im Verlauf des Tages noch zu erwarten? Die Piloten planen natürlich die Mission. Das Target, das angeflogen wird, beziehungsweise was wird überhaupt geflogen? Ja, es gibt ja verschiedene Missionsarten. Wir reden da zum Beispiel von Air Assault oder von Special Operation Forces, die abgesetzt werden, also Spezialeinsatzkräfte, die an einem Ziel abgesetzt werden. Ich habe das selber gefilmt, wie Spezialeinsatzkräfte abgesetzt wurden von den Hubschraubern. Die haben dann Personen in einem Haus evakuiert und sind dann mit den Hubschraubern natürlich wieder abgeflogen. Also das muss natürlich alles geplant werden, so eine Mission. Und da hat jeder seinen Beitrag zu leisten und das passiert in einem Briefing und bei diesem Briefing wird wirklich alles abgesprochen, von der einfachen Planung bis aber auch zu realen Bedingungen, was passiert, wenn ein technischer Notfall ist, ein Sanreal, wie es bei uns heißt, also ein wirklicher Notfall. Also ich glaube, der Laie kann sich das kaum vorstellen, was da alles dahinter steht. Es ist nicht so, dass man in ein Auto einsteigt, ja, und man fährt von A nach B, sondern wenn man mit einem Luftfahrzeug unterwegs ist, ist sehr viel mehr zu beachten und das haben wir in Österreich einfach wirklich gut drauf. Ja.
Vielleicht darf ich nur ergänzen, wir führen natürlich auch Medevex durch. Wir lieben ja Abkürzungen, wie ihr wisst. Medical Evacuation, das einerseits, das können wir natürlich im Gefechtsfeld machen. Das könnt ihr so vorstellen wie die gelben Engel, nur halt in grün. Auch unter Beschuss, das funktioniert. Also sprich, wenn einer nur verwundet ist oder im Prinzip mehr, also wenn wir dann wirklich eine Medical Evacuation durchführen. Wir haben aber auch den strategischen Patiententransport. Man kann sich das auch wieder so vorstellen, im zivilen Welt wie eine Flugambulanz. Wir führen das derzeit mit der Herkules durch, mit einem eigenen Medevac-Container. Den haben wir selber gebaut. Also das ist auch wieder eine Meisterleistung unserer Techniker, natürlich mit Unterstützung von zivilen Firmen, wo wir zwei Intensivpatienten aus einem Einsatzraum, sprich vom Auslandseinsatz oder von einer Übung, wenn was passiert, nach Hause fliegen können, das heißt evakuieren. Das heißt, notfalls, da herrschen OP-Bedingungen, wie in einer Operationssaalbedingungen, das heißt, das ist klinisch rein, das ist ein Überdruck, da gibt es alle Stromanschlüsse, natürlich Gasflaschen sind da auch dabei, jetzt könnt ihr euch vorstellen, im Bereich der Luftfahrt, das ist nicht so einfach, dass ich da so einfach Gasflaschen hinstelle, also das hat alles seinen Sinn und ich kann dieses System mit der Herkules entsprechend derzeit bedienen. Wir haben aber genauso geschaut, dass, nachdem das eine sehr wichtige Einsatzanforderung ist, dass wir das auch bei der neuen Embraer C390 Millennium auch integrieren können. Jetzt in der Überbrückungsphase helfen uns die Portugiesen, also die portugiesische Luftwaffe. Haben wir jetzt auch wieder am Wochenende gesehen, dass das sehr gut funktioniert hat in Salzburg, wie uns die Portugiesen unterstützt hat. Das heißt, wir können selbst schauen, dass wir auch aus einem Gefahrengebiet selbst unsere Soldatinnen und Soldaten bis hin natürlich zum Botschaftspersonal selbst nach Hause holen können und vor allem lebenserhaltend, Notfall, wer es will, dass man die Patienten oder die Patientinnen nach Hause bringt.
Jetzt bringt natürlich jedes Land seine eigenen Gegebenheiten mit, seine Besonderheiten. Harald, wie war das in Bulgarien? Was war da so das Spezifische, wo man sagt, das hat man besonders gut trainieren oder üben können in Bulgarien?
In Bulgarien gibt es sehr viele Landstriche, die also sehr dünn besiedelt sind. Somit ist der Tiefflug möglich. Er ist in Österreich auch möglich, aber es gibt dort sehr viele Strecken, wo man wirklich schön im Tiefflug üben kann. Und das war natürlich sehr toll, dass das in Bulgarien möglich ist. Auch in Portugal ist das zum Beispiel möglich. Da kann man dann auch übers Meer zum Beispiel fliegen. Tiefflug wird geübt. Aber auch natürlich das Ganze im Verband, also sprich international. Man hat mehrere Hubschrauber aus verschiedenen Nationen. Ihr müsst euch vorstellen, da waren Hubschrauber dabei, die Milmi 35, Milmi 17, Kuga, natürlich unsere Hubschrauber waren dabei, die AW 169 Lion, die OH 58 Kiowa. Und das Ganze funktioniert natürlich in Englisch. Ja. Also die Sprache, in der man sich verständigt, ist Englisch. Und nicht alle Nationen sprechen so gut Englisch wie wir. Also das kann ich gleich unter der Hand verraten. Österreich oder das Bundesheer ist da sehr gut aufgeschaltet mit unserer Ausbildung im Sprachinstitut.
Welche Nationen waren denn dabei bei dieser Übung?
Also die Host Nation war Bulgarien, es war aber genauso dabei Ungarn, Serbien, Slowenien, Slowakei, Österreich natürlich. Dann waren Beobachter aus Tschechien und Griechenland dabei.
Es war ja bei dir auch nicht die erste Übung, du hast ja schon Auslandserfahrung auch. Ist es dann so manchmal wie so ein bisschen ein Familientreffen, dass man da ausländische Kameraden wieder sieht oder trifft man da immer wieder die gleichen oder wie kann man sich das vorstellen?
Marcel, ja, es war wirklich so, ich habe Personen getroffen, die habe ich in Portugal auf der Hotplate vor 3 Jahren getroffen und man kennt sich natürlich und es ist natürlich dann immer wieder schön, wenn man sieht, was hat sich getan bei den anderen Nationen und ja, es wirkt dann ein bisschen familiär dann mittlerweile schon, ja.
Da die Frage auch in Richtung des Air Chief. Kameradschaft wird beim Bundesheer großgeschrieben natürlich auch. Gibt es da bei den Luftstreitkräften noch engere Verbindungen oder ist es auch so gelebte Kameradschaft, egal ob international, national oder gibt es da Besonderheiten?
Da gibt es wie es bei den Luftstreitkräften üblich ist, auf jeden Fall besonders. Die Kameradschaft wird groß geschrieben. Es gibt aber auch ein eigenes Mindset, eigene Einstellung, das nennt man Airmanship. Das ist nämlich gar nicht so einfach zu definieren. Da gibt es schon ganze Bücher davon, was Airmanship in Wahrheit bedeutet. Da ist die Kameradschaft ein Teil davon. Wir leben das aber nicht nur national, ich habe das zuerst schon erwähnt, wir sind international sehr vernetzt. Und zum Beispiel auf meiner Ebene, auf Ebene der Air Chiefs, wir treffen uns fast einmal im Monat zu anderen Anlässen. Zumindest einmal im Jahr findet eine European Air Chief Conference statt, wo, also das ist im Rotationsprinzip, macht immer wieder ein anderes Land. Aber es gibt immer wieder Konferenzen, wo man die Kameraden trifft und das ist einfach das Gute, man kennt sich persönlich. Wenn man was braucht, und das braucht man immer irgendwas, das geht auf kurzem Wege, zuerst über einen Anruf, bevor man dann einen Zettel einspannt, bevor man was schreibt. Und das ist eigentlich gelebte Praxis, indem man auch die Führungskräfte nicht nur kennt, sondern sie auch schätzt und wertschätzt. Und das ist schon ein ganze, ja, eigentlich ein Traum, wenn man in so einer Arbeitsumgebung arbeiten darf, wo alle eigentlich dasselbe wollen. Das ist schon sehr besonders und die gegenseitige Unterstützung ist sehbar und lebbar. Ich darf nur erinnern an den letzten Nationalfeiertag, wo uns die Aeronautica Militare, die italienische Luftwaffe, 346 zur Verfügung gestellt hat zum Überflug zum Nationalfeiertag oder die portugiesische Luftwaffe, auch eine C-390, die gemeinsam mit der Herkules drüber geflogen ist. Also das ist, ja, die Bande sind sehr, sehr eng. Und das ist eigentlich man kann sich so ein Arbeitsumfeld wirklich nur wünschen.
Jetzt haben wir hin und wieder ein bisschen drüber gesprochen, was uns in der Zukunft so erwartet, welche Maschinen in Richtung Österreich unterwegs sind und dann auch quasi mit dem rot-weiß-roten Flagge versehen sind. Wenn ich den Air Chief schon bei mir habe, wie schaut es denn aus mit den Luftstreitkräften? Wie geht es in Zukunft weiter?
Ich sage, dank des Aufbauplans ÖPH 2032 Plus und vor allem auch mit dem Zielbild 2032 und ich muss ehrlich sagen, auch dank unserer Verbundesministerin Claudia Tanner, die das Ganze ja auch entsprechend nicht nur mit der Mission vorwärts immer wieder antreibt, sondern auch entsprechend genehmigt hat. Die Luftstreitkräfte sind derzeit in der größten Transformation jemals. Also es hat bei uns noch nie so einen Technologiesprung gegeben, so einen Systemwechsel. Ich sage immer, ich will nicht sagen spaßhalber, aber wir haben bis vor kurzem 5 Hubschraubersysteme betrieben, also 5 unterschiedliche Hubschraubertypen und unsere typische Schmetterlingssammlung, mit dem hören wir jetzt endlich mal auf. Und wir machen im Zuge des neuen Flottenkonzepts, richten wir das aus auf ein 2-Flotten-Modell am Jet, am Transporter und am Hubschrauber. Das heißt, es wird in Zukunft, soll es dann am Hubschrauber Blackhawks geben, ich weiß, unterschiedliche Generationen, aber Blackhawk, die S-70, die wir derzeit schon in lange Leben haben, die neuen werden durch 3 ergänzt, durch Lima-Modelle. Und in Hörsching kommen die UH-60 Mike, das ist die neueste, dritte Generation der Blackhawks mit Satellitenkommunikation, Satellitennavigation. Also ich glaube, das ist wirklich State of the Art. Plus natürlich, und ich kann nur mal sagen, danke Frau Bundesministerin, dass du das damals so entschieden hast, die 36 AW169, 12B und 24 MA, also Militärversionen. Also wir machen auch die Ausbildung darauf. Das heißt, mit Anfang 2030 wird Österreich 60 Militärhubschrauber betreiben. In einem Staat so groß, wenn man es jetzt vergleicht, so groß wie Louisiana. Entschuldigung, wie South Carolina. Louisiana ist ein bisschen größer. Oder wie ein Nachbarstaat beispielsweise oder Nachbarstaaten kann man auf das wirklich stolz sein. Dasselbe ist am Transporter, die C-130 Herkules, gebaut 1967, 68, also wahrlich in die Jahre gekommen. Die 3 Stück werden durch 4 Embraer C-390 abgelöst. Man muss sich vorstellen, die Herkules ist aus den 60er Jahren die Technologie, die Embraer, das ist gerade jetzt designt und gebaut worden. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Jet Engines, also nicht mehr 4 Turbinen oder 4 Antriebe, sondern nur mehr 2. Kein Propeller, sondern Jet. Das Konzept, das ganze Cockpit-Konzept ist wesentlich moderner. Die Human-Machine-Interface ist einfach ein Traum, wenn man sich da reinsetzt. Also da haben sich die Ingenieure von Embraer wirklich was überlegt. Extrem super Handling-Skills, also sehr, sehr gut zu fliegen. Mit Computertechnologie ausgestattet, Kryptowährung, also alles, was man sich wünschen kann. Also eigentlich zur Unterstützung für das österreichische Bundesheer, für die Landstreitkräfte, vor allem auch für die Spezialeinsatzkräfte, beispielsweise zum Absetzen von Fallschirmspringen oder Lasten. Und vor allem hinsichtlich unserer Auslandskontingente wird es ein Riesenschritt nach vorne werden. Also beispielsweise für Evakuierungsoperationen, die haben wir, nur um eine Kennzahl zu nennen, die haben wir einmal durchgeplant, beispielsweise wie wir noch eine Mission hatten in Mali, also konkret in der Ortschaft Bamako, haben wir quasi als Safe Haven Gran Canaria angenommen und man kann mit diesem neuen System auf um 10.000 Fuß höher fliegen, ist dadurch mit Masse aus der Waffenwirkung gegnerischer Waffen draußen und man fliegt wesentlich schneller. Das heißt, pro Leg bin ich um 2 Stunden schneller. Das heißt, jede Minute zählt im Zuge einer Evakuierungsoperation, genauso beim Patiententransport. Also hier erwarte ich mir sehr, sehr viel. Unsere ersten 4 Piloten und 4 Loadmaster sind bereits ausgebildet worden in Brasilien. Sehr erfolgreich. Die Brasilianer waren überrascht, wie gut unsere Jungs drauf sind. Das ist aber erst der Beginn, das ist erst die erste Gruppe und da werden noch viele, viele Gruppen folgen. Und die Besonderheit gerade bei diesem C-93, das ist auch ein multinationales Projekt, wir machen das gemeinsam mit Holland und mit Schweden. Also Holland war die erste Nation, wir haben uns das Design, so wie mein Auto konfiguriert, kann man am Flieger konfigurieren, nur sind da ein paar Schalter mehr, ein bisschen komplexer, allein dass wir auf diesen Zug aufgesprungen sind, haben wir uns 1,5 Jahre an Planungsarbeit gespart, also extrem super. Das heißt, statt 5 haben wir 4, also 5 holländische Maschinen, 4 österreichische und 4 schwedische Maschinen. Das heißt, statt 5 baut die Firma jetzt 13 Maschinen und wie beispielsweise Schweden im Vertrag unterschrieben hat, ist unser Kaufvertrag um 20 Millionen Euro Steuergeld billiger geworden. Das heißt, das ist wirklich eine große Ersparnis und wir wollen viele neue Schritte dann auch noch setzen. Ein Trainingszentrum, selbe Kommunikation, selbes Crew-Resource-Management, gemischte Crews vielleicht in Zukunft und inklusive Cross-Servicing, das heißt, dass auch ein österreichischer Techniker eine holländische oder schwedische Maschine notfalls, ich sage es jetzt sehr landläufig, reparieren darf, eine Instandsetzungsmaßnahme machen kann und das Paperwork, das machen wir dann im Nachhinein, weil der Einsatz ist immer quasi unsere Leitlinie. Das ist aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Die PC-6, die wir im Bereich der Flächenflugzeuge haben, die ist ja schon etwas in die Jahre gekommen. Die ist auch schon über 50, aber solide und funktioniert. Ist unser billigstes Luftfahrzeug, also mit einem PC-6-Triebwerk von Pratt & Whitney, also ein Traum zum und auch multifunktionell vom Fallschirmspringer absetzen, über Feuerlöschen, Luftaufnahmen, Lufttransport, Schleppsackfliegen. Ja, eigentlich braucht man nur noch ein Maschinengewehr in die Türe einhängen, dann hätte man einen Minigunship auch noch. Nein, Spaß beiseite, aber ein sehr, sehr effektives und effizientes Luftfahrzeug. Das werden wir zukünftig ersetzen durch möglicherweise ein oder zwei Mod-System, aber auf jeden Fall was Neueres. Wir lieben ja Abkürzungen. Airborne Grounds and Surveillance and Reconnaissance System, weil wir das einfach zur Aufklärung brauchen. Und am Jet, ich fange jetzt beim Leichteren an, die Saab 105, auf der ich ja viele Jahrzehnte selbst geflogen bin. Da hatten wir den letzten Einsatzflug am 31. Dezember 2020, ist wiederum dank der Frau Bundesministerin entschieden worden. Wird die abgelöst durch den Advanced Jet Trainer Fighter Attack, durch die Leonardo M346. Wir kaufen den Block 20, also die man auch bewaffnen kann und wir werden dieses Luftfahrzeug einsetzen zur Ausbildung, zur Feuerunterstützung aus der Luft, zur Luftaufklärung und dann in weiterer Folge als Ergänzungsluftfahrzeug für den Fighter im Bereich der Luftverteidigung. Und unser Eurofighter, wir betreiben derzeit die Tranche 1, da sind wir ab 2030 die letzte Nation, die noch dieses Luftfahrzeug betreibt. Das heißt, Ersatzteile, das wird spannend, wo wir diese herbekommen werden. Ich gehe davon aus, dass wir Mitte 30 unseren Betrieb einstellen müssen. Das heißt, wenn ich eine effektive Luftverteidigung H24, also rund um die Uhr, sicherstellen muss, brauche ich auf jeden Fall 36 überschallfähige Systeme. Und das wird hoffentlich zeitnah, werden wir das dann entscheiden, was dann nachfolgen wird.
Also einiges, was schon bei uns ist im Bereich der Hubschrauber, einiges, was noch kommen wird. Was bedeutet das aber auch für die Piloten? Wir haben die 4 Piloten und 4 Loadmaster angesprochen, die bereits ausgebildet wurden. Auf was können sich die anderen schon mal einstellen?
Ja, auf weitere C-93. Ein Teil der Staffel fliegt noch die Herkules fertig, bis dann einfach die Last, also sprich die Transportaufgaben, die C-93 übernehmen kann. Das ist ein Teil. Wie ich es erst schon erwähnt habe, wir sind in der größten Transformation. Also wir fliegen ja noch alte Systeme wie bei der Trajan Blade, die AW169 und die OH58, die dabei waren. Die OH58 werden wir noch bis 2029 auch zur Ausbildung weiterfolge verwenden, aber das ist uns derzeit unser einziger bewaffneter Hubschrauber, so lange brauchen wir die auch noch. Also und die Hubschraubersysteme gegen die alten Systeme, muss ich so vorstellen, da sind noch überall Eieruhren drinnen, also Steam Gauges, Zeigerinstrumente. Bei den neuen Luftfahrzeugen gibt es einfach nur mehr digital, so wie beim Blackhawk, das war ja die erste Exportversion, nur mehr eine digitale Anzeige, Bildschirme, so wie es einfach in der jetzigen Aeronautik einfach State of the Art ist. Und genau dort geht man hin. Das heißt, Instrumentenflug wird einfach ein Standard werden, was natürlich für viele eine Herausforderung ist, der älteren Piloten, die wir aber jetzt umschulen. Hat super funktioniert. Und als Ergänzung haben wir ja noch unsere Trainingsluftfahrzeuge, die DA-40, die wird in Wiener Neustadt gebaut, mit entsprechender Cockpit-Ausstattung, mit Autopilot und natürlich die BC-7, die wir auch schon über 40 Jahre haben, von Pilatus, den Turbo-Trainer, ein sehr, sehr solider Trainer, den wir auch weiterhin noch einsetzen werden, wo wir jetzt gerade ein Mini-Cockpit-Upgrade selbst wiederum Engineering im eigenen Haus durchgeführt haben und dadurch sehr, sehr viele Kosten gespart haben. Das heißt, wir haben hier wiederum auch Steuergeld gespart.
Ja, wir haben heute viel über Strategisches gesprochen. Wir haben gehört, was die Luftstreitkräfte können und leisten. Und ich muss sagen, ich habe immer mehr und mehr Lust bekommen, selbst zu fliegen, auch in ein Cockpit zu steigen. Aber ich glaube, bevor das passiert, würde ich sagen, wechseln wir von der Strategie der Luftstreitkräfte in unsere nächste Folge. Denn da sprechen wir über den taktischen Flug mit der OH-58 Kiowa und zwar mit einem Techniker und einem Piloten. Also, der Aufruf an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das nächste Mal gerne wieder herhören. Und an meine beiden heutigen Gäste, herzlichen Dank, dass ihr da wart. Danke für die Einblicke. Alles Gute und wir sehen uns das nächste Mal wieder in den Lüften.
Das war Hergehört, der Bundeswehr-Podcast.
Ihr habt Fragen, Feedback oder Themenwünsche? Schreibt uns eine Mail an podcast@bundeswehr.at. Wir freuen uns auf euch.